Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute haben wir wieder ein Interview, diesmal mit Jessica. Ihr findet die Jessica und ihr Superhaus, das sie gebaut hat, ihre Stadtvilla, auf Instagram @mein_häusler. Wir verlinken das Ganze auch nochmal und ihr findet es auch auf meinem Instagram-Profil @flo.vom.bauherrenforum. Und ich würde sagen, wir gehen ohne Umschweife direkt ins Interview. Und ich bin danach nochmal da, um so ein bisschen die Tipps nochmal zusammenzufassen.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Sehr gut, wir wollen ja heute mal über deinen Hausbau sprechen, gell?
Ja.
Und vielleicht beginnen wir einfach mal klassischerweise damit, dass du einfach mal kurz beschreibst, was ihr für ein Haus gebaut habt. Mal kurz so die Eckpunkte, damit man sich was vorstellen kann.
Okay, also wir haben in Oberfranken eine 245 Quadratmeter große Stadtvilla gebaut, ohne Keller. Ja. Und planen noch eine Doppelgarage mit Geräteraum, die jetzt aktuell noch nicht da sind. Aber das sind eigentlich so die wesentlichen Parameter. Wir haben 3 Kinderzimmer,
okay. Ein
Gästezimmer und ein Arbeitszimmer. Und wir haben eben alles nur auf 2 Etagen geplant, weil wir einfach die Treppen nicht wollten und keinen Keller wollten.
Okay, also alles klassisch auf Bodenplatte sozusagen.
Ja.
Okay, ja, cool. Und ihr habt Schlüssel fertig gebaut oder habt ihr viel selber gemacht?
Wir haben eigentlich Schlüssel fertig gebaut, aber es gibt Elemente, die wir rausgenommen haben, weil wir dort mit dem Ausstattungsprogramm des Bauträgers nicht zufrieden waren.
Okay, ja, so der Klassiker, ne? Habt ihr es bei der Bemusterung gemerkt oder schon vorher?
Nee, wir haben glücklicherweise vorher das Bemusterungszentrum ausführlich besucht, haben uns dort genau alles angeguckt. Wir hatten den Vorteil, dass man dort durch Aufkleber erkennen konnte, was im Standard enthalten ist und was nicht im Standard enthalten ist. Und wir haben da eigentlich relativ schnell gemerkt, dass wir mit dem Standard nicht weiterkommen werden und dass es vermutlich darauf hinauslaufen wird, dass wir viele Extras haben, die dann wahrscheinlich teuer oder überteuert sind sogar. Und deswegen haben wir dann vor dem Musterungstermin wirklich jede Kleinigkeit mehrfach extern angefragt, haben dann diesen Ordner voller Kosten und Kostenvoranschläge mit zum Bemusterungstermin genommen und haben dann vor Ort abgewägt, was ist günstiger, machen wir es selbst oder machen wir es nicht selbst. Und da waren wir doch manches Mal ganz schön stark überrascht, was dann so im Standard drin war. Zum Beispiel bei den französischen Balkonen, da wäre, ich sag mal, ein verzinktes Gitter wäre Standard gewesen. Hätten wir es jetzt aber in Anthrazit gewollt, dann hätten wir eben deutliche Mehrkosten gehabt. Und die Mehrkosten, die waren dann schon so hoch, dass unsere französischen Balkone, die wir jetzt aus Glas haben, damit abgedeckt waren. Und dann haben wir uns natürlich für Glasbalkone entschieden. Und deswegen, ich sage immer, Vorbereitung ist tatsächlich alles, hat mein Trainer zu mir gesagt, beruflich. Und das zählt tatsächlich bei der Bemusterung auch. Also, weil das Problem ist einfach, wir haben ja ein Fertighaus gebaut und sobald die Bemusterung durch ist oder sobald die Bemusterung ansteht, hat man eigentlich keine Zeit mehr, was zu ändern. Also es muss am Tag der Bemusterung entschieden werden, wie man was haben möchte. Und wenn man dann erst anfängt, Handwerker anzufragen, Kosten einzuholen, es schickt ja auch nicht gleich jeder Handwerker ein Angebot. Mit manchen Handwerkern spricht man eine Stunde lang, 2 Stunden, erklärt denen alles, schickt denen alles, telefoniert nochmal und dann kommt nie ein Angebot zurück. Ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, der ist nicht unerheblich, diese Bemusterung.
Okay, ja, das ist super. Also wir haben ja schon öfter mal den Tipp gehabt, Vorbemusterung zu machen. Auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Aber ihr treibt es dann nochmal wirklich aufs nächste Level, indem ihr euch dann schon so vorbereitet habt. Also das finde ich jetzt schon ein richtig super Tipp, dass man wirklich im Vorfeld schon die Angebote einholt und dann bei der Bemusterung genau zu sagen, okay, das ist jetzt auch vergleichsweise teuer und das ist eher günstig. Weil das haben, glaube ich, auch ganz viele, ne? Dass sie ja gar nicht einschätzen können, okay, bei der Baufirma kostet das jetzt 4.000 Euro, Was würde mich das denn kosten, wenn ich es mir extern besorge? Ne?
Ja, wir hatten also zum Beispiel bei dem Thema Parkett, wir haben ja ein sehr schönes Parkett, auf das wir auch ganz oft angesprochen werden. Das ist so eine Eiche geölt und gebürstet. Und da ist es zum Beispiel so, so ein ähnliches Parkett hätte es beim Bauträger tatsächlich auch gegeben. Aber der Punkt ist, der Aufpreis lag 4.000 Euro höher als bei unserem örtlichen Tischler. Und das ist halt nicht wenig. Also das sind einfach, und da, deswegen lohnt sich das wirklich, alles anzufragen vorher. Also wenn man wirklich bei der Vorbemusterung merkt, oh nee, ich komme mit dem Standard nicht klar. Ich habe mir das eigentlich so und so vorgestellt. Also bei uns war das tatsächlich so, dass ich die Ausstattung vom Bauträger her leicht veraltet fand. Also das entsprach einfach nicht mehr dem heutigen Standard. Also wir sind halt auch sehr modern und wir hatten da echt unsere Schwierigkeiten mit. Wir wollten ja auch unbedingt Holztüren in Eiche, astig, quer. Die hatte der nicht mal im Programm. Also da war wirklich das Einfachste nur. Und also damals zumindest, unsere Bemusterung liegt ja schon 3 Jahre zurück. Und deswegen kann ich da wirklich nur raten, sich vorher ganz viel Inspiration zu holen, vorher Gedanken zu machen, was man möchte und das dann auch im Vorwege tatsächlich alles anzufragen und durchzukalkulieren und so gut wie möglich vorbereitet in diese Bemusterung zu gehen.
Ja, das ist optimal. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Hattet ihr dann bei der Bemusterung trotzdem noch mehr Kosten oder habt ihr da so viel rausgenommen, dass das eigentlich dann unterm Strich eine Gutschrift war?
Nee, ja, das wäre schön gewesen. Das hatten wir uns auch so erhofft. Tatsächlich hatten wir Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro. Ui, und das waren manchmal tatsächlich nur Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, also bei uns ist es ja jetzt so, wir haben ein Fertighaus in Holzständer Bauweise gebaut und wir hätten super gerne die Fliesen mit rausgenommen, weil die beste Freundin meines Mannes, die haben ein Steinwerk und wir hätten natürlich gerne was in Naturstein gemacht und hätten da auch gerne was von ihr abgenommen. Das hatten wir uns im Vorwege auch schon ausgesucht. Wir haben dann aber bei der Bemusterung festgestellt, dass wir das aus Gewährleistungsgründen nicht können. Denn wenn wir die Fliesen rausnehmen und die Fliesen selber in Eigenleistung erbringen, dann heißt es auch, dass wir das ganze Bad in Eigenleistung erbringen. Und das ist natürlich, das hatten wir nicht angefragt, weil wir gesagt haben, mit dem Bad kommen wir klar. Ja. Und da ist ja auch da ist ja ein Gefahrenübergang. Ne? Also was ist nachher, wenn ein Duschabfluss nicht richtig angeschlossen ist? War das unser Fliesenleger? War das unser Badtyp oder ist es, war es unser Bauträger, weil in der Wand von vornherein Rohr falsch zusammengesteckt war? Und da streiten sich dann nachher 3 Leute und man kommt nicht weiter vorwärts, ne, weil einfach die Gewährleistung nicht geklärt ist. Und das war uns dann tatsächlich zu heikel. Also ich habe das jetzt auf Instagram tatsächlich ja auch schon öfter gesehen, dass es da mit Wasser Schwierigkeiten gab, weil Rohre nicht richtig ineinander gesteckt waren. Und das ganze Wasser ist unter die Bodenplatte, also unter den Boden gelaufen, in die Bodenplatte hinein und so weiter. Und das finde ich, ist der absolute Horror, wenn dann so ein Haus unbewohnbar ist wegen solcher Geschichte. Und deshalb haben wir gesagt, nee, also wir möchten die Gewährleistung schon beim Bauträger belassen. Und dann heißt es leider auch, dass wir die Fliesen nehmen müssen. Unser Glück war jetzt bei den Fliesen, dass ich mich da auch vorher auch erkundigt hatte, ob es noch eine günstigere Alternative geben zu einer Natursteinplatte. Und da hatten wir uns was rausgesucht und ich hatte eben gesagt, es gibt was bei unserem Bauträger, das gefällt mir, das ist aber nicht im Standard und ich suche jetzt einfach mal ein ähnliches Markenprodukt heraus und frag das mal an. Und das Glück war dann, also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es waren halt Villeroy und Boch Fliesen und die waren dann glücklicherweise zwar nicht in der Ausstattung, im Ausstattungszentrum abgebildet, aber die hat er auch, also die hat der Bauträger auch angeboten und hat die eben dann auch zu einem besseren Preis bekommen, weil es eben eine Markenfliese ist. Und mir war das dann wichtig, eine Markenfliese zu nehmen, weil wir einfach vorher in unserem Mietshaus die Erfahrung gemacht hatten, dass mit den günstigen Fliesen aus dem Baumarkt, leider, wenn das Kind ein Glas runterschmeißt oder einfach nur mal das Brotmesser runterfällt, es immer wieder zu Abplatzungen gekommen ist. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil so ein Austausch von der Fliese 100 Euro kostet. Ja. Und da haben wir gesagt, nee, wir möchten auf jeden Fall was Hochwertiges und möchten nicht schon in den ersten Jahren ständig Fliesen austauschen müssen. Und ja, und das war dann sozusagen irgendwie eine ganz glückliche Lösung, dass der Bauträger dann uns auch diese Fliese anbieten konnte. Und deswegen haben wir die Leistung dann nicht rausgenommen und mussten sie glücklicherweise auch nicht rausnehmen, weil das hätte mir echt Bauchschmerzen bereitet vor dem Hintergrund der Gewährleistung.
Ja, zu Recht auch. Also wie du ansprichst, ist genau die richtige Vorgehensweise. Ne? War das dann so der Hauptkostenpunkt? Oder weil 30.000 Euro ist ja schon wirklich einiges bei der Bemusterung. Was waren da so die größten Punkte?
Ich glaube, der größte Punkt war nachher natürlich auch RAF-Stores. Wir haben ja im Erdgeschoss an ziemlich vielen Fenstern RAF-Stores, also alles, was nach Südwesten ausgerichtet ist, da haben wir RAF-Stores. Wir haben alles elektrische Rollläden, die waren im Anfangsangebot auch nicht kalkuliert. Und die Elektrik hat ja auch nur ein Standardprogramm mit 3 Steckdosen pro Zimmer. Das haben wir natürlich auch noch alles abgeändert. Dann haben wir andere Dachpfannen, als wie sie im Standard enthalten sind. Und auch sowas haben wir dann natürlich nicht rausgegeben, weil dann hätten wir ja irgendwann nur noch einen Rohbau kaufen können. Ne? Und das läppert sich einfach. Also hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Ja,
klar, das kommt dann alles so, die gesamten Punkte zusammen, ne? Und das, obwohl ihr schon viel rausgenommen habt, ne?
Obwohl wir viel rausgenommen hatten, ja. Aber es sind trotzdem, also wir hätten jetzt auch, wir haben ja fast 40 Fenster oder ziemlich genau. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Wir hatten vorher in unserem Mietshaus auch anthrazitfarbene Fenster und anthrazitfarbene Rollos. Wir fanden es einerseits ganz gut, weil es einfach an der Fassade nochmal was macht. Andererseits haben wir damit aber auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil die Fenster doch im Sommer sehr heiß werden, vor allen Dingen im Süden. Die Rollläden, wenn man sie runter macht, um Schatten zu geben, die blähen auf vor Hitze, die dehnen sich aus, die haben sich dann teilweise auch elektrisch nicht mehr rauf und runter fahren lassen. Und die haben auch tatsächlich obwohl es Kunststofffenster waren, in der Oberfläche Risse entwickelt. Die sind natürlich auch ein bisschen empfindlicher als weiße Fenster. Wir haben sie aber trotzdem mal geplant gehabt und angefragt gehabt und haben dann festgestellt, dass uns alleine dieser Punkt, anthrazitfarbene Fenster zu nehmen, 8.000 Euro mehr kosten würde. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich sage, nee, dann habe ich lieber Glasbalkone als anthrazitfarbene Fenster. Und das muss man halt immer so für sich dann auch abwägen. Aber ich fand einfach, also 8.000 Euro war es mir dann einfach nicht wert und ich bin heute auch ganz froh darüber.
Ja, ist auch, also auch da danke für die Erfahrungswerte, ne, mit den anthraziten Rollläden und sowas. Also das ist ja schon mal spitze und klar, wenn du dann diesen Nachteil nicht hast, ne, und dann auch noch 8.000 Euro gespart im Endeffekt, dann ist es ja optimal, ne?
Ja, also das sagt einem leider auch keiner dazu, ne? Es ist ja gerade total modern, anthrazitfarbene Fenster und Rollläden zu haben. Und auch wenn ich das jetzt so bei meinen Nachbarn sehe, da scheint die volle Sonne rauf und sie haben sie bis unten runter zu. Also da kommt kein Fünkchen kalte Luft mehr hinter den Rollladen. Und die blähen halt auf und gerade wenn das dann auch noch Aluminium-Rollläden sind und so, die verbiegen dann auch und dann geht irgendwann gar nichts mehr, ne? Und da wird man nicht drauf hingewiesen.
Ja, logisch.
Und die ziehen das wirklich so an. Also wir hatten zum Beispiel auch anthrazitfarbene Terrassenplatten. Darauf haben wir uns die Füße verbrannt. Natürlich werden die anderen Steine auch heiß, aber das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ja, das stimmt, ja. Okay. Wie habt ihr euch denn, weil das ist ja auch immer eine spannende Frage für viele, die jetzt noch so am Anfang stehen und vielleicht so nach den Baufirmen schauen, ne? Wie habt ihr euch denn für den Bauträger oder die Baufirma entschieden und wie habt ihr da verglichen? Wie war da so die Vorgehensweise bei euch?
Also wir waren in super vielen Musterhausparks. Wir waren in Poing, in einem Musterhauspark, da stehen, glaube ich, fast 100 Musterhäuser, also unendlich viele auf jeden Fall. Ja. Da kann man einen ganzen Tag locker verbringen. Wir waren in Hannover in einem Musterhauspark und wir waren auch in Erlangen, Nürnberg, so in der Ecke in mehreren kleineren Musterhausparks und wir haben uns wirklich viel angeguckt und viele Gespräche geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende hat tatsächlich nicht der Preis entschieden, sondern das Bauchgefühl. Und wir hatten einfach bei unserem Bauchträger das bessere Bauchgefühl. Ja, weil es ist ja schon so, gerade wenn man ein Fertighaus kauft und man war noch nicht im Bemusterungszentrum, ist das ja ein Gefühl wie man kauft eine Katze im Sack. Also
Absolut, ja.
man weiß ja gar nicht, worauf man sich so wirklich einlässt. Und das ist auch so ein Punkt, den ich wirklich total krass fand in diesen Musterhäusern, dass die Musterhäuser wirklich ja Sonderausstattung haben, bis zum geht nicht mehr. Also die haben ja teilweise Einbauten, Einbauschränke, alles Mögliche. Und das ist im Regelfall bei denen noch nicht mal zu bekommen. Das sind alles Extraleistungen. Und man wird ja eigentlich total geblendet als Käufer.
Ja,
Also
absolut.
ich weiß, wir waren in München in einem Musterhaus. Das war so toll. Also ich stand da drin und habe gedacht, ach, das ist ja cool. Das ist eigentlich perfekt, ne? Und dann haben wir natürlich mal nachgefragt und ein Gespräch geführt und haben dann tatsächlich festgestellt, dass alles, was wir cool fanden, Sonderausstattung war.
Okay.
Und das heißt, wir hätten alles anfragen und an ein Gewerk vergeben müssen. Wir hätten natürlich auch erstmal jemanden finden müssen, der das so macht, ne? Und das fand ich schon krass. Also da habe ich gedacht, ich finde es schon fast eine Verbrauchertäuschung.
Ja.
Weil das geht eigentlich nicht, dass man da ein Produkt hinstellt, was es so eigentlich bei dem Verkäufer gar nicht gibt.
Ja, das ist wirklich schwierig. Also teilweise haben diese Musterhäuser ja auch Klimaanlagen und sowas drin, ne?
Ja,
Wodurch es sich
genau.
auch komplett anders anfühlt im Haus, als du es
Ja.
dann später bei dir hast.
Ja.
Und also hast du recht, das ist wirklich eine sehr zwiespältige Sache, ne?
Ja, und ich war da auch überrascht über die Grundrisse, die die teilweise so hatten. Die sind ja auch teilweise, also wirklich total veraltet. Also die passen einfach zu den heutigen Zeiten nicht mehr. Also also sage ich jetzt einfach mal, wir haben ja bei uns im Haus auch gesagt, wir machen halt beruflich die ganze Zeit Prozessoptimierung. Und ich habe dann gesagt, bei unserer Hausplanung, für die wir uns ja wirklich viel Zeit auch gelassen haben, wir machen jetzt zu Hause auch mal Prozessoptimierung. Also in unserem alten Mietshaus musste ich immer aus dem Dachgeschoss 3 Treppen runter in den Keller, um die Wäsche zu waschen und dann wieder 3 Treppen hoch, um die
Ja.
Wäsche zu verräumen. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Also ich will ein Haus, was so wenig Treppen wie möglich hat. Ich möchte schon Kinderbereiche und auch den Bereich von uns mit dem Hund und so weiter irgendwie über ein Stockwerk trennen. Aber ich möchte nicht 3 Treppen haben. Also das finde ich furchtbar. Ich möchte meine Wäsche da waschen, wo ich sie an- und ausziehe und da, wo ich sie eben brauche. Und das gleiche ja mit den Getränkekisten. Und wir haben natürlich immer nach Inspiration gesucht, die das irgendwie mit abdeckt. Und ich glaube, wir haben nicht ein Musterhaus gefunden, wo der Hauswirtschaftsraum oben war.
Ja, das gibt's eigentlich nicht, ne? Das muss man immer selber dann frei planen, sozusagen.
Genau, ja. Also dass Waschmaschine und Trockner oben stehen, gab es eigentlich nicht. Und das Gleiche ist so, das war immer der Traum meines Mannes, dass man von der Garage aus quasi direkt auch in einen Hauswirtschaftsraum oder Hausanschlussraum dann kommt, sich dort entkleidet, die Schuhe lässt, die Jacke lässt, die Hände wäscht und auch dort direkt die Einkäufe aus dem Kofferraum abstellen kann, also vor allen Dingen Getränkekisten und solche Geschichten, dass man die nicht gerade im Winter mit Schnee unter den Schuhen einmal durch den Hausflur rum um die Ecke in die Küche tragen muss, was ja auch oft so ist, ja. Und klar, ich kann in der Küche Unterschränke planen, wo ich Getränkekisten reinstellen kann, aber ich muss ja trotzdem mit meinem Einkauf bei jedem Wetter einmal durchs Haus. Und auch sowas haben wir, also ich wüsste nicht, dass wir das irgendwo gesehen haben.
Ja, das sind so diese Details, ne, wo man dann erst über die Nutzung, also wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wie wohnt man dann und welche täglichen Aufgaben hat man da eigentlich oder welche täglichen Abläufe,
Genau.
dann kommt man da, glaube ich, auf ganz andere Grundrisse und Gestaltungsmöglichkeiten, ne?
Ja, und wir haben das wirklich bei uns so gemacht, dass Form follows Function. Also wir haben wirklich erst den Grundriss gemalt, so wie wir den haben wollten und so wie wir uns den vorstellen konnten. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt gucken wir mal vom Außen auf das Haus. Was muss denn jetzt eigentlich, damit das mal hier ein bisschen ordentlich aussieht und ein bisschen homogen wirkt, was müssen wir dann da eigentlich machen? Und dann haben wir uns eben so, dann haben wir natürlich nochmal hier und da ein Fenster verschoben, damit die Fenster übereinander liegen und gleich große Fenster gewählt und sowas, ne? Und so ist dann eigentlich der Entwurf für unser Haus entstanden. Aber wir sind wirklich komplett unserem, ich weiß nicht, Tagesgeschäft gekommen, was ist für uns praktisch und was brauchen wir eigentlich wie. Wir haben zum Beispiel auch sowieso Musterhäuser, gibt es ja nicht mit mehr als 2 Kinderzimmern. Also, dass man mal ein Musterhaus mit 3 Kinderzimmern sieht, ist schon ungewöhnlich. Und dann haben wir auch noch so einen Punkt gemacht, der echt auch bei mir oft angefragt wird und den viele auch gut finden, dass die Kinder einen eigenen Flur haben, der sich durch eine Schiebetür abtrennen lässt. Weil Kinder schlafen nun mal oft mit Tür auf. Die mögen das nicht, wenn die Tür zu ist. Die haben Angst. Das kennen wir vielleicht alle noch von uns selbst früher. Aber sie können natürlich auch nicht schlafen, wenn man unten Besuch hat, abends mal, und die Türen sind auf. Und wir haben jetzt halt dann einfach die Möglichkeit, eine Schiebetür zuzumachen, und die können trotzdem mit offener Tür schlafen. Und das sind so einfach so ein paar kleine Sachen, wo ich sage, das ist ja nicht die Welt, aber ich finde das dann ein bisschen schade, dass in den Musterhausparks die Häuser irgendwie durch teure Tischlereinbauten aufgehübscht werden, aber da gar kein Clou dahinter ist. Also mir fehlt dann immer so dieses, ja, ich habe aber da noch eine Schiebetür, oder ich habe jetzt, keine Ahnung, habe ich auch bei Instagram schon gesehen, Leute, die können von der Toilette aus durch eine kleine Öffnung ihre Wäsche direkt in den Hauswirtschaftsraum schmeißen, weil sie sich jeden Abend auf der Toilette ausziehen. Ja, mein Gott, aber warum sieht man sowas nicht? Also warum hat man nicht mal einen Grundriss, der durch Cleverness überrascht und nicht durch irgendwelche schicken Einbauten? Und das finde ich irgendwie so schade.
Ja, das stimmt, absolut. Also es geht ja immer mehr um dieses bisschen Oberflächliche, ne? Und wirklich mal nachzudenken ist wirklich relativ selten. Also hat man auch bei anderen Themen, ne, ob da jetzt die Standard-Mineralwolle oder sowas verbaut wird oder halt andere Dämmstoffe oder sowas, was ja eher jetzt so das aktuelle Thema ist, wo man einfach auch merkt, okay, denkt da jetzt eine Baufirma nach oder machen sie halt einfach Standard, ne?
Ja, genau.
Und also das hat man wirklich ganz, ganz oft.
Ja, was wir auch oft hatten, war, dass wir festgestellt hatten dann in den Gesprächen und in den Plänen, die da gemacht wurden, sind, dass dann oft Grundrisse so hingedeichselt wurden, dass sie passten. Und die Möbel, die da drin eingezeichnet waren, waren aber gar keine realistischen Maße für Möbel. Also ich sag mal, so das realistische Maß für einen Schreibtisch ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 1 Meter mal 80 Zentimeter oder so. Und im Grundriss war dann ein Schreibtisch eingezeichnet mit 60 mal 50 Zentimetern. Das sah auf dem Grundriss toll aus, aber es gibt's ja gar nicht, die Möglichkeit.
Genau, ja.
Also so, und das haben wir auch oft festgestellt. Das fand ich auch krass. Also wirklich, da wurde dann irgendwas so hingemacht, nur damit es schön aussieht und damit man verkauft. Und das sind dann so alles so Kleinigkeiten, die dann bei so einer Entscheidung auch mit da reinspielen, wo man dann sagt, nee, von dir fühle ich mich ja jetzt schon getäuscht, wenn du mir so einen Grundriss hinlegst, warum soll ich dann noch mit dir zusammen bauen?
Absolut, gell? Also hat man auch bei Dachschrägen, hat man es auch oft, ne? Dass zwar der Kniestock ist dann, weiß ich nicht, 70 oder 80 Zentimeter oder sowas in dem Grundriss.
Ja.
Die Betten sind aber trotzdem bis an die Wand geschoben, also in dem,
natürlich,
in dem Beispiel,
genau,
ne?
Ja.
Und natürlich hast du dann das Gefühl, dass der Raum größer ist, aber du wirst das Bett da niemals hinstellen können.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das hatten wir auch tatsächlich. Also das hatten wir tatsächlich auch schon mal in einem Mietshaus. Da war der Kniestock auch tatsächlich irgendwie nur bei 80 Zentimeter. Es gibt aber nicht mal bei dem großen Schweden ein Bett, was ein Kopfteil unter 80 Zentimeter hat.
Genau,
also das
ja.
ist so, ne? Da muss man komplett aufs Kopfteil verzichten. Und das finde ich eben auch, das ist für mich irgendwie Täuschung des Verbrauchers.
Ja, ist eine schwierige Sache, ne?
Aber
deshalb habt ihr wahrscheinlich auch relativ viel dann auch ausgelagert, ne? Und euch direkt besorgt. Und das ist, glaube ich, weil wir haben ja immer so diese Frage, was würdet ihr rückblickend anders machen, ne? Das wäre wahrscheinlich was du wieder so machen würdest. Gibt es was du rückblickend anders machen würdest beim Haus?
Ja, also es gibt, wir hatten ja im Nachgang mit der Abwicklung ein bisschen Probleme mit unserem Bauträger, weil wir tatsächlich den ein oder anderen Mangel haben. Und das ist auch mittlerweile von einem eidesstattlichen Gutachter versichert. Also bei uns liegen tatsächlich Mängel in Höhe von 36.000 Euro vor. Und das ist eine rechtliche Auseinandersetzung, will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber tatsächlich ist es so, dass man in dem Zusammenhang natürlich auch nochmal den Vertrag genau gelesen und geprüft hat und ich ja auch dann doch nochmal hier und da mir Expertenrat geholt habe und ich daraus gelernt habe, dass es besser gewesen wäre, vor Vertragsunterzeichnung einen Bauexperten zu Rate zu ziehen.
Ja.
Schon allein, was die Vertragsverhandlungen angeht, also was Zahlungsmodalitäten angeht und so weiter, da ist man viel zu blauäugig. Also wenn man, also wir waren das auf jeden Fall als Bauherren. Wir haben immer nur das Haus gesehen, den Grundriss gesehen und die Bauleistung gesehen, womit das ausgestattet wird. Aber wir haben ganz viele organisatorische Dinge, die so im Ablauf mit dem Bau zu tun haben. Also wann ist welcher Bauschritt erfolgt? Was nehme ich eigentlich wann ab? Kann ich das überhaupt abnehmen? Habe ich überhaupt die Expertise, um zu sagen, ja, das ist in Ordnung? Und kann ich das dann auch überhaupt zahlen? Und ist es sinnvoll, zu dem Zeitpunkt schon so eine Höhe zu bezahlen? Oder, weil man kann ja auch im Vorwege sowas verhandeln. Und das haben wir einfach nicht gemacht. Wir haben viel im Vorwege verhandelt, was die Ausstattung angeht, aber wir haben nicht die Abwicklung verhandelt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich anders machen würde. Dann, ja, dann haben wir noch den Punkt auch, dass wir gesagt haben, wir hatten zum Beispiel wirklich extreme Mehrkosten bei vielen Gewerken, vor allen Dingen bei den Erdbauern.
Ja, der Klassiker, ne?
Das ist wirklich der Klassiker. Also wir haben Angebot gehabt von 25.000 Euro und am Ende haben wir 45.000 Euro bezahlt.
Boah, okay.
Ne? Und wir haben ein Angebot gehabt für eine Bodenplatte. Ich sag auch mal, das ist der Marktführer im Bereich Bodenplatten. Mhm. Und nachdem der Statiker über unsere Hausplanung rübergegangen ist und nochmal die NF fürs KfW-Darlehen, hatten wir eine Bodenplatte für 36.000 Euro, also mal eben das Doppelte. Und das sind alles so Sachen, das läppert sich eben und das hat uns schon schockiert, ne? Also das hat wirklich auch einen Großteil von unserem Puffer aufgefressen. Und ich würde jetzt heute sagen, ich würde auf jeden Fall vorher die Gewerke genauer anfragen, aber ich wüsste nicht, ob uns das nicht wieder passieren würde.
Ja, es ist halt auch wirklich schwierig, ne? Weil auch gerade so Dinge, also bei der Bodenplatte dann, ist ja vordefiniert bei den meisten Anbietern, wie hoch ist der Stahlanteil. Ne?
Genau.
Und da hast du halt erstmal einen Standard-Stahlanteil drin, der heißt aber nicht, dass das für dein Haus reicht. Ne?
Genau. Ja, das war bei uns auch so. Also wir haben uns da wirklich lang gelegt. Wir haben dieses Angebot einen Tag vor der Bemusterung bekommen.
Okay, ja.
Aber zum Glück noch vor der Bemusterung.
Ja.
Aber das hat uns echt die Schuhe quasi ausgezogen. Also mal eben das Doppelte. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich beruflich. Wenn ich da mit 10-15% Mehrkosten rechne, bin ich immer auf der sicheren Seite. Aber hier mal eben 100% mehr, also da bin ich halt raus. Ne? Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wir haben wirklich völlig naiv bei allen Kosten einfach mal 10% mehr eingeplant. Ja, mit 2.000 Euro kommt man beim Bau einfach echt nicht weit.
Das stimmt.
Der andere Punkt, den ich auch noch rückblickend anders machen würde, ist die Elektroplanung. Also da würde ich mir deutlich mehr Zeit mitnehmen. Bei uns war das noch so, dass das Haus aufgestellt wurde und dann im Haus die Elektroplanung gemacht wurde, was ich tendenziell auch nicht schlecht fand.
Mhm.
Aber der Elektriker, der bei uns war, der war so getrieben, der hat so aufs Gas gedrückt und hat uns zeitlich quasi so unter Druck gesetzt, dass wir viele Sachen entschieden haben, die würde ich heute einfach anders entscheiden. Oder ich würde sagen, da haben wir nicht zu Ende gedacht, das würde ich jetzt nochmal anders machen. Oder wieso haben wir das eigentlich so gemacht? Hier wäre doch die Möglichkeit für einen Schalter gewesen. Also so, ne? Und da gibt es schon so den einen oder den anderen Punkt. Und da habe ich mich dann einfach von dem jeweiligen Handwerker dann zu sehr, drücken lassen. Und da hätte ich einfach das Rückgrat haben müssen, zu sagen, nee, Moment, wir machen das jetzt aber hier und wenn das jetzt noch 6 Stunden dauert, ich
dann
muss hier drin
so
wohnen.
Ja.
Genau. Ja, und manchmal, es sind ja einfach auch so viele Leute, die auf einen einreden und die alle es eigentlich nur gut meinen. Ich habe nicht die Ausdauer, über so viele Monate ein Rückgrat zu haben. Man gibt dann irgendwann auch mal nach und darüber ärgere ich mich aber heute.
Ja, verständlich, aber irgendwo ist es ja auch wieder verständlich, dass du danach gibst, weil das ist ja auch einfach, es ist ja einfach alles so eng getaktet, ne?
Mm.
Und jeder, der da auf die Baustelle kommt, der wirkt ja auch erstmal, als hätte er jetzt den Durchblick und als würde er das mit euch machen und das passt, ne?
Mm.
Aber du merkst ja dann auch erst wieder am Ende, irgendwie ging das jetzt sehr schnell.
Genau, ja.
Und klar, ja. Okay, ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte. Auch noch eine häufige Frage, die ganz viele Bauherren haben: Welche Heizung habt ihr denn gewählt und wie zufrieden seid ihr mit der?
Ja, wir haben eine Wärmeluftpumpe von Zehnder. Die wird von unserem Bauträger, glaube ich, auch standardmäßig mit verbaut. Und ich muss sagen, wir haben vorhin im Mietshaus gewohnt. Da hatten wir eine Wärmeluftpumpe von Stiebel Eltron. Mit der hatten wir nur Probleme. Also wirklich nur Ärger. Da war ein Umschaltventil defekt. Die hat Geräusche gemacht. Dann hatten wir morgens kein warmes Wasser. Also wir hatten da rauf und runter. Wir haben da 4 Jahre lang drin gewohnt. Wir hatten mit dieser Heizung wirklich nur Probleme und hatten deshalb wirklich Sorge, jetzt selber zu bauen, auch mit einer Luftwärmepumpe und Angst davor, quasi das Gleiche in Grün zu durchleben. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen da jetzt tatsächlich auch das, was im Standard mit drin ist. Sind ja dann da auch erstmal abgesichert und haben da ja auch eine gewisse Gewährleistung, wenn was sein sollte. Und die war eben von Zehnder, also glücklicherweise nicht von dem anderen Hersteller. Und wir sind jetzt super zufrieden damit. Also wir wohnen ja jetzt ein Dreivierteljahr in unserem Haus. Wir haben überhaupt keine Probleme. Ich finde sie auch, ich finde das Raumklima angenehm. Es ist manchmal im Winter sehr trocken. Da kämpfen wir hier wirklich mit so 28% Luftfeuchtigkeit. Das ist schon arg trocken.
Da müsst ihr halt normal noch mal lüften wahrscheinlich, oder?
Genau, ja. Aber wir müssen halt tatsächlich gar nicht lüften. Also wenn, also wir haben halt die Lüftung laufen und hier wird eben regelmäßig komplett die gesamte Raumluft ausgetauscht über die Lüftung, ohne dass wir jetzt eben im Winter dann auch die Fenster aufreißen müssen und dann quasi wieder gegen anheizen müssen. Und das finde ich einfach super angenehm. Aber wenn jetzt so Temperaturen sind wie sie jetzt außen bei uns sind mit 20 Grad, dann haben wir natürlich ja auch die Fenster und Türen offen und die Kinder und der Hund laufen rein und raus, wie sie lustig sind. Und dann im Sommer ist es tatsächlich sogar so, dass ich die Lüftung bis auf Stufe 1 komplett runterschalte, dass sie dann nur in der Nacht läuft, ne, damit dann noch frische Raumluft vorhanden ist. Ja.
Klar. Ja, das ist dann wieder die Nutzung, ne?
Genau.
Also klingt gut, wenn man gar nicht mehr lüften muss, aber eigentlich, wenn man im Sommer dann eh zu Hause ist, dann hat man ja auch die Fenster eigentlich offen, ne? Weil es ja auch schön ist
Genau.
einfach.
Ja, aber für den Winter finde ich es mega angenehm. Also muss ich echt sagen, auch gerade in den Bädern und so. Es ist ja auch oft so, dass du, keine Ahnung, morgens duschst, dann duschen hier 2 oder 3 Leute und gehen dann zur Arbeit. Und ich sag mal, du hast ja dann nicht mal eben schnell, bevor du zur Arbeit gehst, dein Bad trocken gelüftet. Also das schafft man ja eigentlich nicht richtig. Und insofern bin ich da schon ganz froh, dass wir da auch ja eine Lüftung haben, die das dann einfach auch auffängt, wenn wir dann nicht mehr da sind.
Ja, klar. Cool. Dann kommen wir mal zur absolut wichtigsten Frage, die wir hier im Podcast immer
Ja.
haben, nämlich, was würdest du denn jetzt den Bauherren empfehlen, die noch wirklich so am Anfang sind, ne, die das Ganze noch vor sich haben? Was wäre dein bester Tipp?
Oh ja, mein bester Tipp. Also, ich glaube, also ich hab da, glaube ich, mehrere Tipps, aber der wirklich beste Tipp ist, so, ja, wieder dieses Vorbereitung ist alles. Also sich wirklich Zeit zu nehmen in der Planung. Immer wieder, ich weiß es nicht, also wir haben das auch gemacht, wir sind wirklich an Wochenenden durch Neubaugebiete gefahren, haben uns Häuser angeguckt, nur von außen, immer wieder Inspirationen zu holen, immer wieder auch in Musterhausparks zu fahren, sich verschiedene Sachen anzugucken. Und wenn es nur um Inspiration geht, also wir waren selbst, als wir unseren Vertrag schon lange unterschrieben hatten, noch immer in Musterhausparks unterwegs, weil wir uns einfach Inspirationen für Ausstattung und so weiter geholt haben dann auch. Und da auch immer wieder zu prüfen, ist das das Richtige, was wir machen, sich auch nochmal abzusichern bei anderen, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und auch Dinge immer wieder nachzumessen, auch wenn man dann baut, regelmäßig auf die Baustelle zu fahren und zu prüfen, zu messen und zu gucken, ob da alles richtig ist, weil man kann manchmal gar nicht so blöd denken, wie die Sachen dann passieren. Also unsere Badewanne wurde ja auch zuerst falsch eingebaut, sodass das Fenster sich nicht mehr öffnen ließ und so. Und das fällt witzigerweise keinem Handwerker auf. Aber wenn, ja, wenn man dann selber im Bad steht, denkt man, hä, das sah doch auf dem Grundriss irgendwie anders
So war
aus.
es
Also,
nicht geplant,
nee, genau. Und deswegen, also ich kann da schon empfehlen, da wirklich im Vorwege. Also wir haben unser Haus, glaube ich, fast 3 Jahre geplant. Und wichtig ist bei mir auch immer, also ich Ich bin aber auch so ein Bauchmensch, sich da aufs Bauchgefühl dann auch zu verlassen, wenn man Entscheidungen trifft und vor allen Dingen auch hartnäckig zu bleiben bei seinen eigenen Ideen. Also ich habe das auch immer wieder, dass ich mich da verunsichern lasse von anderen Leuten und am Ende bin es ja aber ich, die hier wohnt.
Hast du da ein
Und
Beispiel dafür?
ja, bei der Küche hatten wir das ganz massiv. Also das war auch, das war echt gnadenlos. Da hatten wir einen Küchentermin. Ich war hochschwanger und hatte an dem Tag schon Wehen, die ich während dieses Termins immer weggeatmet habe. Und mein Kind ist
Okay.
tatsächlich am nächsten Tag geboren.
Okay.
Und wir waren bei der Küchenplanung und der Küchenberater meinte ganz genau zu wissen, was für eine Küche ich brauche. Und jede Idee und jeden Vorschlag, den ich hatte, also ich wollte eben übergroßes Waschbecken haben, damit man auch mal ein Backblech ins Waschbecken legen kann und einweichen kann. Und ich wollte einen Geschirrspüler haben, der hoch ist. Finde ich übrigens wichtiger als eine Waschmaschine, weil ich den Geschirrspüler jeden Tag mindestens einmal einschalte, eine
Ja.
Waschmaschine nicht. Und also ich hatte einfach so ein paar Punkte, die ich einfach unbedingt so haben wollte, weil ich wusste, dass ich das, dass ich ja damit gut klarkomme und dass ich das mich da auch ärgern würde, wenn ich das nicht hätte. Und der wollte mir wirklich unbedingt dieses übergroße Waschbecken ausreden, weil er der Meinung war, ein Waschbecken über Eck sieht schöner aus. Und das sind dann so Punkte, da muss man dann ja einfach auch wieder Rückgrat beweisen und sagen, nee, also ich möchte das aber nicht so. Ich stehe jeden Morgen in dieser Küche
Genau, ja.
und Abend und das ist meine Küche und das möchte ich nicht. Und wir sind da tatsächlich nachher auch aufgestanden und gegangen und haben unsere Küche dann auch woanders gekauft,
Ja.
nämlich bei einer Küchenverkäuferin, die einen verstanden hat. Und die das auch berücksichtigt hat. Und das kommt einfach, ja, das kommt einfach in vielen Punkten beim Hausbau immer wieder vor, dass andere Leute da irgendwie meinen, man müsste das so oder so machen. Oder aktuell zum Beispiel bin ich total verunsichert, was unsere Außenanlage angeht. Wir hatten ja einen Bausachverständigen, der unseren Bau begleitet hat. Das ist übrigens auch ein super Tipp, den man machen kann.
Ja.
Denn ja, weil wir haben einen befreundeten Rechtsanwalt und der hatte uns empfohlen, bei verschiedenen Schritten am Haus einen eidesstattlichen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Der würde nur 1.500 bis 3.000 € kosten, also je nachdem, welchen Umfang man da wählt.
Ja.
Aber die größten Probleme entstehen beim Übergang zwischen Keller und Haus oder Bodenplatte und Haus und Haus und Dach. Und er hat gesagt, gerade dieser Bereich Keller und Haus oder Bodenplatte und Haus, das ist ganz schnell fünf- oder sechsstellig. Also im oberen Bereich fünfstellig, wenn nicht sechsstellig, wenn man da nicht genau aufpasst.
Wenn
Und
es da Probleme gibt.
wenn es da Probleme gibt, genau. Und jetzt geht es eben darum, wir würden unser Haus gerne verfüllen von außen rum und so, dass man ebenerdig aus dem Haus rausgehen kann. Und da gibt es ja auch tausend Meinungen, darf ich überhaupt bis an das Haus
Ja,
also
gibt es die Normen
heranpflastern?
dafür, gell?
Ja, und da gibt es DIN-Normen, genau. Wir haben auch von unserem Bauträger, ich glaube, 6 Seiten gekriegt mit DIN-Normen, wie man ein Haus von außen zu verfüllen hat und ob man und dass man eben nicht bis ans Haus pflastern darf. Dann gibt es den Bausachverständigen, der seine eigene Meinung dazu hat. Und dann kommt noch der Galabauer,
Ja.
der auch noch irgendwie eine Meinung hat. Und da ist es tatsächlich jetzt so, dass ich da total verunsichert bin und ich da auch sagen muss, ich sehe da oft so viele unterschiedliche Sachen, auch bei Instagram. Ich kann gar nicht sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Und ich habe keine Ahnung, wie wir es jetzt eigentlich machen.
Ja. Am Ende ist wahrscheinlich wieder, wie bei den Fliesen auch, ein Gewährleistungsthema, ne?
Genau,
Wenn du es
ja.
machst, dann ist wahrscheinlich halt auch dein Problem, wenn irgendwann mal irgendwie Feuchtigkeitsschäden entstehen, ne?
Ja.
Weil es halt nicht einer DIN-Norm entspricht oder sowas, ne? Und dann, ja, das ist halt immer so dieses Ding, aber ja,
Ja, also ich glaube, das
schwierig.
sind so die zwei wichtigsten Sachen, einfach wirklich sich lange Zeit für die Planung zu nehmen, sich da auch nicht unter Druck setzen zu lassen, weil ich glaube, irgendwelche Sachen, die man schnell entscheidet, ohne sich nochmal irgendwie davon ein Bild gemacht zu haben, die bereut man nachher, keine Ahnung,
Ja.
jeden Morgen, wenn man aufsteht oder so. Und sich dann da auch ja, Geduld zu üben und ein Rückgrat zu beweisen und zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich brauche die Zeit und ich prüfe das nochmal für mich. Kann ich damit eigentlich leben? Ja.
Das finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wie du sagst, man wacht ja dann wirklich 20 oder 30 Jahre in dem Haus auf. Ne?
Ja, und, genau.
Also das ist schon eine enorme Zeit, die man da ist. Und der Handelsvertreter, der Fliesenleger, der Küchenbauer, die wohnen da alle nicht drin.
Nee, genau. Ja, das ist auch, ich habe bei Instagram eine Followerin, da hat der Fliesenleger sich verfliest. Der hat aus Versehen noch eine Wand mit mehr gefliest, als er eigentlich sollte.
Ja.
Und die war damit total unglücklich und hat dann 1000 Umfragen gestartet irgendwie und so nach dem Motto, ja, das wird schon gehen und so weiter. Aber du hast gemerkt, nee, das geht nicht für sie, ne, innerlich. Und da habe ich ihr auch eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, weißt du was, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es ändern, Augen zu und durch, weil du stehst jeden Morgen auf und gehst als erstes auf Toilette und schaust auf diese Wand.
Ja.
Und du wirst dich jeden Morgen ärgern die nächsten 20 Jahre und das geht nicht. Und sie hat es dann auch tatsächlich geändert und hat sich hinterher dann auch noch bei mir bedankt und gesagt, danke für den Tipp, ich bin jetzt so erleichtert. Und ich gesagt, ja, also du kannst doch nicht nur, weil der Fliesenleger sagt, nee, die Wand wird aber hinterher bescheiden aussehen, das wird der Maler nie wieder schön hinkriegen, jeden Morgen aufstehen und ein schlechtes Gefühl haben.
Ja, das ist ein wichtiger Tipp, glaube ich, ne? dass man es auch wirklich einfach selber in die Hand nimmt. Und
ja, sich durchsetzt dann auch. Ne?
Das ist echt wichtig. Ja, cool. Jessica, vielen Dank für deine Erfahrungswerte und deinen Einblick in den Hausbau. Wirklich super. Wo kann man dich denn auf Instagram finden? Wie heißt du da?
Mein Häusler. Also wir wohnen ja in Oberfranken und das ist eben fränkisch und heißt Mein Häusler, also Mein wieder Mein, wieder Fluss mit AI und dann Häusler mit AE.
Genau. Wir verlinken es auch nochmal direkt im Beitrag auf Insta. Ne?
Ja.
Findet es auch jeder. Schaut euch das Haus an. Das ist wirklich super geworden. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, bitte, gerne.
Ja, das war also das Interview mit Jessica und ich glaube, man kann richtig, richtig viel rausziehen. Es war auch ein super langes Interview, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und ich finde wirklich ihren besten Tipp, bereitet euch wirklich gut vor auf die Bemusterung. Also schaut euch, holt euch wirklich die Angebote im Vorfeld ein, weil das machen, glaube ich, ganz, ganz wenige Leute, dass sie sich vorab die externen Angebote einholen, sondern das dann wirklich immer erst bei der wirklichen Bemusterung, ne, und nach der wirklichen Bemusterung. Und da tappt ihr aber komplett im Dunkeln und wisst ja gar nicht, wie viel spart ihr denn wirklich. Und viele denken dann, aha, bei den Türen, was kann man da groß sparen zum Beispiel, ne? Und ihr würdet aber deutlich sparen, wenn ihr das macht. Also je nachdem. Und es kommt ja immer drauf an, was man will. Aber auch wie sie es beschreibt, ihr müsst einfach wissen, bei der Bemusterung, das sind 2 Tage und an denen müsst ihr wirklich Entscheidungen treffen. Da müsst ihr wirklich sagen, und so wird es dann auch gebaut. Also danach gibt es dann kein Zurück mehr. Ne? Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch die Punkte, die sie im Musterhauspark und in den Katalogen anspricht, in diesen Mustergrundrissen und sowas, ne? Achtet da wirklich drauf. Und da wird man ein bisschen an der Nase rumgeführt und muss sich einfach wirklich selber ein Bild machen. Und da ist der erste Schritt, das einfach zu wissen, was da die Punkte sind. Oder dass es da, dass da vieles mehr Schein als Sein ist. Und genau das wisst ihr jetzt. Deswegen, also ich fand es eine super Episode. Ihr könnt es mich ja mal wissen lassen, wie ihr das Ganze seht. Schaut auch auf Jessicas Profil auf Instagram und lasst ihr ein paar Likes da. Da freuen wir uns immer drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder.